Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung.
Für Granerød ist das Ganze ein extremer Schock gewesen. In den sozialen Medien schreibt Granerød am Morgen, es ist für ihn unerklärlich, er habe alles getan, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten.
Corona-Krise?
Wie kann das passieren? Also, es ist klassisch nicht unmöglich, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie ich mich jetzt anstecken soll.
Karriere-Highlights.
Dass wir hier die Premiere mitmachen durften von diesem Wettkampf, ist eine richtig große Ehre für mich. Und ich freue mich auch total, dass die Mädels, die jetzt gerade hier in die ersten Ränge reinspringen, dass sie so, so gute Sprünge machen.
Kurioses.
Jeder, der sagt, er ist nicht handysüchtig, ist für mich auch einfach der Lüge.
Von den Bedingungen gefühlt keine Chance gehabt. Es war ein Startnummernrennen, wie es so schön heißt, glaube ich. Und die Jury hat einfach das Todesurteil für alle Spätstarter entschieden in der Früh, wo sie gesagt haben, sie salzen nicht.
Die nordische Ski-WM bei Ski Happens.
Die Skisprungdamen feiern ihre WM-Premiere auf der Großschanze. Die russischen Langläufer bekommen Instagram-Verbot erteilt und Halvor Egner Granerød wird positiv auf Corona getestet. Ihr merkt schon, heute ist wieder einiges Verrücktes passiert, worüber wir natürlich sprechen müssen. Mein Name ist Corinna Horn und heute sind wir glücklicherweise mal wieder zu dritt. Hallo Moritz.
Hallo, hallo.
Und hallo Finzi.
Hi.
Ich denke, viele haben am Montagabend die Siegerehrung im Livestream angeschaut. Ich habe es mir natürlich auch angeschaut. Erzähl mal, wie war es so, auch ohne Publikum?
Ja, also es war, ich sage mal so, das Beste haben sie rausgeholt aus der Siegerehrungssituation. Ich glaube, wenn man zu einer Siegerehrung geht, also ich war ja jetzt schon bei ein paar Veranstaltungen dabei und bei den Siegerehrungen, dann ist das wirklich so ein Adrenalin-Moment, wo einfach wirklich saugeil ist, wenn du dann hochläufst und da ist, ja, da kommt dann wirklich das erste Mal halt so das Gefühl, hey, ich habe es wirklich geschafft. Aber das war jetzt da jetzt gar nicht so, muss man sagen. Klar, da war Lasershow, cooles Ambiente, aber wenn da halt nur ein paar Sportler und einige Betreuer stehen und alle mit Maske und Abstand und da kommt natürlich nicht so der WM-Flair rüber. Aber ja, war trotzdem cool, dann die Medaille überreicht zu kriegen.
Aber so ins Nichts jubeln, wie du sagst, das muss ja irgendwie sehr weird sein.
Ja, es ist total. Auch nach dem Rennen war es auch ganz komisch. Das war so, also wir haben uns wirklich gefreut alle. Aber das war dann auch so gestellt zum Teil, weil dann wurde man zur Siegerehrung, also direkt oder Winners Presentation heißt, direkt nach dem Rennen, da muss dann nochmal immer, wird ja quasi im Ziel direkt ein Bild gemacht oder halt nochmal werden die Gewinner präsentiert und da mussten wir zu viert halt dann hin, oder erst ging es ja Platz 1, Platz 2, Platz 3, einmal jeder hin, kurz jubeln und dann wieder weg und dann die nächsten und so gestellt einfach. Und dann hieß es noch, ja, jetzt jubeln, aber nicht schreien. Also ruhig. Weil man darf nicht schreien, weil das, keine Ahnung, das könnte ja dann auch wieder Aerosole versprühen. Und ja.
Oh Mann. Aber ihr habt euch schon über Silber gefreut, oder? Weil ich war mir so zwischenzeitlich nicht so ganz sicher.
Ja, wir haben uns auf jeden Fall richtig gefreut über Silber. Klar, also so zwischendrin der Saison und jetzt, wie wir auch vor der WM angereist sind, haben wir wahrscheinlich schon, war das Ziel natürlich auch Gold zum Gewinnen. Klar, wir haben das, ich glaube, das wird erwartet so die Öffentlichkeit von uns, wenn man die letzten Jahre anschaut und mir natürlich auch ein bisschen an uns selber, aber es war an dem Tag einfach nicht mehr drin. Die haben einfach einen perfekten Tag gehabt, die Norweger, und dann ist halt so, dann wird man halt mal Zweiter und das ist nicht so leicht, wie es immer alle denken. Und es war jetzt wirklich nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, hey, ich hab's, irgendeiner hat's versaut oder ich hab's irgendwie im Laufen versaut, sondern jeder hat wirklich einfach seine Leistung abgerufen und wenn es dann nicht reicht, dann kann man wirklich zufrieden sein und sich freuen über die Silbermedaille.
Nach der Siegerehrung, wie wurde noch in irgendeiner Form gefeiert? Du hast uns kurz geschrieben, dass das eine Bier, das Belohnungsbier, dass das gut geschmeckt hat schon, aber wurde dann noch irgendwie gefeiert. Auf Social Media gingen Clips rum von einer Art Empfang, also halt untereinander. Ihr kommt rein, die SpringerInnen und Läufer stehen schon da, die Katha umarmt dich und alle anderen. Hat man dann da als Team noch gefeiert im Hotel oder war da wenig geboten?
Ja, also im Hotel ist natürlich schwierig, also wir haben auf jeden Fall Bier noch getrunken, aber ja, das war jetzt nicht eigentlich so. Im Hotel war der Empfang ganz cool, dann haben wir vor allem halt die Springer getroffen, weil das war ja wirklich echt extrem geil, dass die gewonnen haben. Das war wirklich out of nothing. Das hatte wirklich niemand erwartet. Und das, ja, da haben wir uns natürlich mitgefreut, aber wir haben das Feiern war eigentlich eher direkt nach dem Zieleinlauf, dann hinten noch draußen halt, wo alles so ein bisschen entspannter ist, wo man zusammenstehen kann und dann, ja, aber das ist halt jetzt, es geht halt einfach nicht eine Party gerade, auch wenn es sehr, sehr schade ist und ich schon Bock gehabt hätte, aber ja, es war einfach nicht möglich.
Morgen geht's ja schon weiter bei euch. Wie lief denn das Training auf der Großschanze bisher?
Ja, also ich bin eigentlich echt zufrieden mit den Sprüngen, wie ich es jetzt rübergebracht habe auf der Großen, weil das war so immer meine nicht Hassschanze, aber die Schanze, auf der ich mir am wirklich extrem schwer getan habe, auch wenn man das letztes Jahr beim Weltcup, weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber da letzte Saison war ja wirklich auch sehr erfolgreich und eigentlich immer wieder auf dem Podest, aber dann komme ich zum Heimweltcup und dann auf der Schanze, ich habe keinen Sprung, ich weiß nicht, ob ihr einen Sprung über 120 war. Es lief einfach nicht, es war unmöglich und ja, aber deswegen bin ich jetzt wirklich happy, dass ich da mit einem richtig guten Niveau reingestartet bin und ich glaube, es waren jetzt noch keine Sprünge, die mit denen es dann reicht, aufs Podest zu kommen, aber ich habe mir ein gutes Gefühl geholt und ich glaube, da ist schon was drin morgen.
Warum habt ihr eigentlich das Training heute ausgelassen?
Wir haben das Training nicht ausgelassen.
Echt?
Es war nur der letzte Sprung.
Ah, okay.
Es waren 3 Trainingssprünge, wir haben die ersten 2 gemacht und den dritten haben wir ausgelassen.
Ah, okay, ich habe mich nämlich schon gewundert, weil ich habe reingeschaut und dachte mir, hä, warum sind die nicht gesprungen?
Nee, es war nur der letzte Sprung, das hat man mich heute auch schon 2-mal gefragt.
Wie viel Trainingssprünge sind bei euch eigentlich vorgesehen vor den Wettkämpfen? Weil wir hatten schon mal davon, da werden wir am Ende der Woche nochmal drüber sprechen, dass es vor Ort den Eindruck gab, dass bei den Spezialspringern das außergewöhnlich viele waren jetzt bei dieser WM.
Normalerweise haben wir sogar noch ein Training mehr. Also wir haben jetzt dieses Jahr weniger Trainingssprünge gehabt wie normal bei der WM. Also jetzt auf der Großen haben wir jetzt 2 Trainings gehabt mit jeweils 3 Sprüngen. Das war gut und jeder von uns hat 5 gemacht. Also gestern alle 3 und heute 2. Und ja, die letzten Jahre waren, glaube ich, immer 3 Trainings sogar. Und auf der Kleinen haben wir nur 2 Sprünge gehabt, jeweils 2 Trainings mit 2 Sprüngen, ja. Aber ja, das ist dann auch immer so, wenn jemand gut in Form ist, der lässt dann mal ein Training aus oder wenn einer halt einfach das Gefühl noch nicht hat für die Schanze, macht dann noch mehr Sprünge. Aber das ist eigentlich schon gut, dass da so viele Sprünge sind, weil viele brauchen dann noch eine Quali oder eine interne Ausscheidung wird dann ausgesprungen und deswegen, ja, ist schon gut.
Interne Ausscheidung ist ein gutes Stichwort, nämlich für morgen gibt es wieder eine neue Aufstellung. Morgen sind es ja 5 Startplätze, weil Erik Frenzel amtierender Weltmeister ist. Und zwar nämlich Erik Frenzel, du, Johannes Ritzek darf wieder ran, Manuel Feist und Fabian Riesle. Wie kam's es zu der Aufstellung?
Ja, also es war eigentlich schon vornherein, waren 4 Leute gesetzt. Es ging nur noch um Terrans und den Ritchie. Und das wird heute, wurde es ausgesprungen und der Ritchie hat einen Bonus gehabt, weil er im Normalfall eigentlich so der stärkere Läufer war. Und ja, der Terrans hat seinen Einsatz bei der Staffel gekriegt. Und auf der auf der Staffel gekriegt und deswegen hat er dann einen Bonus gehabt und der Ritchie ist eigentlich fast so gut gesprungen wie der Terrans. Deswegen war das klar, dass er startet.
Aber warum ist Manu Feist jetzt gesetzt und sagst, 4 waren gesetzt und war bisher aber keine Option?
Weil er hat eine volle WM-Quali. Unsere interne WM-Quali war ja anders wie jetzt die vom DSV normal. Man ist ja 2-mal Top 6 oder 3-mal Top 8 und der hat eine volle Quali und deswegen hat er auch das Recht zum Starten und er war eigentlich, er war schon mal auf dem Podest die Saison und er hat sich's auf jeden Fall verdient. Deswegen hat man ihm einfach den Druck auch schon genommen vom heutigen Tag und hat gesagt, es geht um die 2.
Okay, dann sind wir sehr gespannt, was diese Fünfergruppe inklusive dir da morgen so anstellt. Und Großschanze ist ein ganz gutes Stichwort. Coco, wollen wir vielleicht rückwärts anfangen wieder mal mit dem historischen ersten Großschanzen-WM-Springen bei den Frauen.
Ja, Maren Lündby wird die erste Weltmeisterin von der Großschanze. Findet ihr, dass sie verdient gewonnen hat?
Ja, verdient war es auf jeden Fall in der Art und Weise, wie sie gewonnen hat. Ich glaube, es war eher nicht so zu erwarten, wenn man so den Verlauf der Saison sieht.
Ja, würde ich auch sagen. Also erwartbar war es nicht, aber verdient heute durch den Wettkampf auf jeden Fall. Und auch wenn man so ein bisschen, wenn man da irgendwas reinlegen möchte, vor dem Hintergrund, dass sie ja auch eigentlich so mit einer der, wenn nicht die lauteste Stimmen für Lasst uns auf die Großschanze und so weiter über Jahre hinweg war, vielleicht insofern auch ganz schöne Geschichte, wenn man da irgendwas rein interpretieren möchte. Aber durch den Wettkampf natürlich auch für Sarah Marita Kramer war es wieder ein sehr, sehr bitterer Wettkampf.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele Punkte haben dann im Endeffekt gefehlt.
Gute 5 Punkte haben gefehlt am Ende auf Platz 3 auf Nika Krishna. Das haben dann, um das Podest einmal voll zu machen, eben Marilympi gewinnt vor Sarah Takanashi, der ich und ich glaube, wir alles auch sehr gegönnt hätten, wenn sie doch mal noch gewinnt. Im Weltcup so erfolgreich, aber bei den Großereignissen wartet sie noch auf die Top-Platzierung und Nika Krishna auf Platz 3, Marita Kramer eben knapp 4. Und bei wem es heute gar nicht lief, waren die Deutschen. Die Kata sah auch richtig, richtig angefressen aus. Danach, Finzi, kannst du was zu ihren Sprüngen sagen?
Ja, also ich glaube, dass sie angefressen war, es war verständlich, weil sie hat sich, glaube ich, im Vorher, also von vorne weg, sich eigentlich schon am meisten Chancen bei dem Wettbewerb ausgemacht. Und ich denke, dass es deswegen auch so eine Enttäuschung für sie war. Aber ja, der erste Sprung war wieder, wie in letzter Zeit so oft, sehr spät am Tisch. Der Absprung einfach zu spät. Und dann waren die Windbedingungen halt wirklich extrem schwierig. Sie hat viel Rückenwind gehabt und dann wird halt einfach kein Fehler verzeiht. Und ja, im zweiten war es ähnlich. Da war schon ein Tick besser, aber ja, es hat halt einfach nicht gereicht. Sie hat gestern gezeigt, dass sie eigentlich schon mitspringen kann. Muss Protest, aber ja, so ganz genau kann ich es auch nicht sagen.
Ja, das ist ein bisschen das Paradoxe, das was sehr, sehr schade ist. Also gestern eben noch Vierte mit der drittbesten Weite auf 128 Meter gesprungen und hat danach noch gesagt, der Mixteam-Wettbewerb hat ihr Selbstvertrauen wiedergegeben und dann sowas. Sehr, sehr schade. Und verbalisiert bei den Deutschen hat es nach dem ersten Durchgang, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, Luisa Görlich, die hat den Eisenbichler gemacht und noch zur Kamera gesprochen und hat nur gesagt, nachdem sie auf 106 Meter gesprungen ist, das ist halt scheiße.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie ihren Sprung meinte oder die Bedingungen. Beides war, würde ich jetzt mal behaupten, nicht überragend, aber dann doch recht treffend. Insgesamt, zur Einordnung, weil es wurde, im ZDF zum Beispiel wurde die ganze Zeit von einem sehr guten Ergebnis für die deutsche Mannschaft gesprochen.
Also ich finde, die Skisprungdamen haben schon ihre besten Sprünge jetzt bei der WM gezeigt, aber ich finde, dass sie deswegen trotzdem nicht so zufrieden sein können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, für ein gutes Ergebnis war es zu wenig. Es war ein ordentliches Ergebnis, aber ich glaube, wenn man die letzten Saisons anschaut, kann es kein gutes Ergebnis sein. Sicher können sie mit ihren Sprüngen vielleicht zufrieden sein, aber wenn keiner in den Top 10 ist, ich glaube, da wird der Andi Bauer jetzt nicht ganz zufrieden sein.
Ja, und wieder einmal steht das im Raum, Coco, wie wir auch schon drüber gesprochen haben, dass eben, und es wurde schon auch viel besprochen, eben die eine Springerin nach wie vor fehlt, die vorne rein springen kann. Maren Lündby umso stärker, gerade auch, weil heute eben ich hab ZDF geschaut und Toni Innauer hatte den ganzen zweiten Durchgang hinweg in abgestuften Formen Panik. Hat immer wieder gesagt, das geht zu weit. Wenn die Besseren kommen, das geht zu weit. Und es wurde auch weiter runtergegangen, gestartet wurde bei Luke 27. Am Ende war man bei Luke 23. Da hat mich eben Takanashi beeindruckt, vor der es nochmal runterging, eben auf Luke 23. Und sie noch einen Sprung auf 134 Meter hinlegt. Das war eine ganz schöne Ansage. Maren Lündby eben das Beste daraus gemacht und Coco Freud und Leid bei den norwegischen Skispringerinnen und Skispringern heute so ein bisschen.
Ja, so habe ich es aufgeschrieben. Maren Lündby wird Weltmeisterin, Halvor Egner-Granerud wird positiv auf Corona getestet. wurde nach seiner Diagnose umgehend isoliert. Niemand weiteres wurde als Kontaktperson A eingestuft. Auf Instagram hat er geschrieben: Ich bin positiv auf Covid-19 getestet worden. Im Leben gibt es viele Hochs und Tiefs und für mich war diese Saison ein Traum und ich habe meine Ziele erreicht. Ich fühle mich zwar etwas unwohl, aber es geht mir gut. Für mich zeigt das, wie wichtig es ist, vorsichtig zu sein und ich habe das Gefühl, dass ich alles getan habe, um eine Infektion zu vermeiden. Aber trotzdem ist es möglich. Das bedeutet natürlich, dass meine Weltmeisterschaft vorbei ist und das ist schade, aber so ist das Leben manchmal. Das Wichtigste ist jetzt, dass ich wieder zu voller Stärke zurückkehre. Stay safe. Extrem bitter, oder was sagt ihr?
Ja, extrem bitter, aber was ich mir die Frage stelle, oder was sich wahrscheinlich jeder die Frage stellt, ist, wie kann das passieren? Also es ist klassisch nicht unmöglich, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie ich mich jetzt anstecken sollte, außer bei einem Teamkollegen beim Essen oder während einem Training, also in der Kabine. Wir haben jetzt nie so viel, also wir haben wirklich fast keine Kontakte. Ich bin hier im Einzelzimmer und alles. Ja, das ist mir unerklärbar. Also ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Aber ja, vielleicht stimmt das ja wirklich mit den 10 Tagen Inkubationszeit, dass man sich davor schon angesteckt hat. Aber ja, im italienischen Team waren jetzt auch mehrere Fälle. Die sind ja komplett raus. Aber ich, also für mich ist es wirklich, ich kann es nicht glauben irgendwie.
Ja, man hält es natürlich schon auch für, also wenn man sich so ein bisschen eben anhört, so was, wie die Maßnahmen vor Ort aussehen, umgesetzt werden, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Trotzdem ist passiert, was ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann, ist das Thema, also gut, auf die Italiener kommen wir gleich noch, aber dass es direkt hieß, okay, niemand aus dem Team sonst kann in irgendeiner Form betroffen sein, alles geht weiter wie gehabt. Und wollte dich fragen, findest du, ob sich da jetzt für euch durch diesen Corona-Fall auch irgendwas ändert? Gerade weil ja bei euch das ganze deutsche Team ist in einem Haus und wir hatten es am Anfang schon so, also man sieht schon auch die und trifft schon auch auf Nähe die Teammitglieder aus anderen Mannschaften. Ich meine, es gab ja eine große Instagram-Story auch von DSV Nordisch, wo dann irgendwie vereinzelt Springer und Langläufer zusammen Playstation spielen oder was weiß ich. Ändert sich jetzt da irgendwas?
Nee, da ändert sich gar nichts. Also das Hygienekonzept steht und das ist auch schon sehr strikt. Ich glaube, bei uns wäre es wirklich so, dass wenn jetzt einer positiv wäre, er nur eine Person mit reinreißen kann quasi. Es gibt immer nur eine Kontaktperson 1 und das ist die, die eben die mit einem am Tisch sitzt. Das sind immer 2er-Tische, aber sonst hat man durchgehend FFP2-Maske an und ja, ich kann das jetzt auch nicht, ich bin glaube nicht der, wo sich da die Gedanken drüber machen muss. Ich kann nur auf mich selber aufpassen, aber ja, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, wie das zustande kommt und ich weiß dann auch nicht, wie es dann sein kann, dass da niemand K1 ist, weil in der Umkleide hat er vermutlich, ich weiß nicht, ob der komplett alleine in der Umkleide war.
Wie ist das bei euch mit Umkleide und so?
Ja, wir sind da zu dritt, aber schon auch mit Abstand. Also wir haben wirklich, es ist schon sehr, sehr geräumig alles, aber ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wirklich, wenn jetzt einer positiv ist bei uns.
Kommen wir kurz zu den Italienern und da gab es eben im Feld der Springerinnen schon 2 Fälle, am Sonntag, oder? Ja, die sind zum Mixteam schon nicht angetreten. Und jetzt noch 2 Fälle aus der Delegation, die aber wohl nie auf den Anlagen waren. Und der italienische Verband, die FISI, hat jetzt in Absprache mit dem Gesundheitsamt und der FIS beschlossen, dass das ganze italienische Team abreist aus Oberstdorf. Was natürlich auch sehr schade ist. Ich habe heute noch einen Post gesehen von Samuel Costa, deinem Kollegen Finzi, der jetzt dadurch halt, obwohl er selbst nicht betroffen war, nicht mehr an den 2 verbleibenden Wettkämpfen teilnehmen kann.
Ja, das ist vor allem für wen es wirklich extrem bitter ist, ist für einen Alessandro Pittin, Samuels Teamkollege, der selber schon positiv war und eigentlich deswegen ja nicht gefährdet sein sollte und der hat schon deswegen Wettkämpfe verpasst und ja, jetzt ist er auch noch, muss er auch noch von der WM abreisen. Das ist schon sehr, sehr bitter, aber ja, klar. Da erstens freue ich mich da auch, wie es bei denen passieren konnte. Und ja, das ist dann schon richtig, dass man Rückzug dann macht. Ich weiß jetzt auch nicht wirklich nicht, wie es weitergeht. Es ist ein scheiß Thema und ich weiß auch nicht, was man da jetzt machen kann. Deswegen würde ich jetzt die WM nicht absagen, aber das ist schon richtig, dass die komplette Mannschaft dann sich zurückzieht.
Ja klar, das ist ja auch am Ende des Tages, wenn man ganz ehrlich ist, auch was eigentlich allen bewusst sein gewesen muss bei den Teams, dass das passieren kann. Wir haben ja schon so oft drüber gesprochen. Es hätte auch an jedem Weltcup diesen Winter passieren können, dass ein ganzes Team ausfällt durch Corona. Also das so traurig und schade, es ist trotzdem einkalkulierbar gewesen. Aber ich habe vorhin schon mal gefragt, ob sich jetzt für euch was ändert, aber du meintest nein, aber gab es irgendwas in eure Richtung? Gibt es jetzt irgendwie auch, wurde irgendwas kommuniziert in Richtung Athleten, wie es jetzt für euch weitergeht, in Bezug auf das Thema Corona, abseits dessen, was geplant ist?
Nein, und ich glaube auch wirklich, man kann nicht noch strenger kontrollieren, also man kann nicht noch mehr machen. Also ich habe wirklich, es ist wirklich das Konzept, es ist schon so, dass es, ich weiß nicht, was man sonst schon machen sollte. Außer, dass man jeder einen Einzelstart macht und keine Helfer mehr an der Schanze sein dürfen. Aber sonst, ich weiß nicht, wie es sonst noch, was man noch machen soll. Also irgendwann wird es halt dann auch lächerlich.
Ja, aber dann lass uns doch das Thema Corona jetzt mal abhacken und vielleicht mal zum Langlauf kommen heute. Ich will da eigentlich gleich einsteigen mit einer Aussage von Lukas Bögel. Er hat gesagt, es war heute absolut bescheiden, es waren bescheidene Bedingungen und die FIS hat mit der Entscheidung, nicht zu salzen, das Todesurteil für alle Spätstarter unterschrieben. Die ersten hatten gute Bedingungen. Und Moritz und ich haben uns gefragt, muss man denn dann das Starterfeld wirklich so groß machen? Es waren ja heute doch 111 Starter, so vor allem halt auch in Bezug auf Benachteiligungen für spätere Nummern. Finzi, was sagst du dazu?
Ja, also ich glaube, das Starterfeld, dass es so groß ist, ist kein Problem im Endeffekt. Die starten ja nach den FIS-Punkten, deswegen da starten schon die Besten zuerst und die Medaillenchance wirklich realistisch auch haben, die haben dann auch noch ordentliche Bedingungen. Das ist halt, die Startnummer 50, die hat sicher auch keine Medaillenchance mehr, also da muss man halt einfach so realistisch sein. Im Langlauf gewinnt jetzt nie der absolute Außenseiter aus. Es fällt halt auf zum Schneien oder was weiß ich, aber das sind einfach, man hat es auch heute wieder gesehen, das ist so ein enges Feld und die Besten, die kommen vorne rein und nicht irgend, was weiß ich, aus was von einem exotischen Land, aber die haben halt keine Chance mehr.
Was meintest du zu der Entscheidung, dass die FIS sich dazu entschieden hat, heute nicht zu salzen?
Also, das ist immer schwierig. Ich war jetzt nicht draußen heute, aber ich glaube, mittlerweile ist es so, dass der Schnee wirklich, wir sagen eigentlich schon fast, dass er tot ist, weil letzte Woche schon so oft gesalzen wurde, dass einfach das Wasser eigentlich rausgezogen ist aus dem Schnee und dann die Bedingungen sind wirklich sehr, sehr langsam zum Laufen, auch wenn es heute fest war noch. Aber ja, ich glaube, es macht einfach keinen Sinn, jeden Tag zum Salzen, dann wird es einfach, irgendwann wird es dann wirklich richtig bescheiden. Vor allem dann kommen ja noch es kommen ja noch ein paar dann. Und deswegen glaube ich schon gut, wenn man mal nicht salzt.
Man sieht dann halt doch, also wenn es einfach gewisse Temperaturen erreicht oder so, dann kann man halt einen gewissen Loipenstatus, sage ich jetzt mal, Bedingungen einfach nicht mehr herstellen. Über 2 Wochen mit so vielen Wettbewerben.
Ja, auf jeden Fall. Und muss ja einfach sagen, solange es für alle halbwegs gleich ist, ist ja nicht so schlimm. Also klar, ich laufe auch gern lieber, wenn es schnell ist, aber wenn es für alle langsam ist, ist es für alle langsam. Und ja, in dem Fall hatten wahrscheinlich die Norweger wieder mit Abstand die besten Ski. Aber das kommt so oder so vor, egal bei was für Bedingungen.
Ja, dann kommen wir noch mal kurz auf die Norweger. Und zwar gewonnen hat eben, wir haben es so gar nicht angesprochen, Hans Christer Holund, der im Skiathlon schon Bronze gewonnen hat und vor 2 Jahren in Seefeld über die 50 Kilometer Freistil Gold geholt hat, vor Simon Hexert Krüger und deiner kleinen Überraschung vielleicht, Harald Østberg Amundsen, der trotz eines, und ich weiß nicht, wie man das sagt, ohne zu viel Schadenfreude, trotz eines amüsanten Sturzes am Schluss noch, weil die Wahnsinns Zeit reingelaufen ist. Habt ihr den gesehen?
Ja, das war echt.
Ja.
Das war ganz witzig. Ja. Aber tat mir dann schon auch ein bisschen leid, weil wenn man da in der letzten Runde mit so viel Laktat, der muss ja so kaputt sein, wenn man da dann liegt, dann wieder auf zum Stehen. Aber wurde ja mit der Bronzemedaille belohnt und wir haben es mal überschlagen. Selbst wenn er 10 Sekunden verliert, wäre es ja trotzdem noch Bronze gewesen und nicht
und
Silber.
Auch ein weiteres Ding. Wir haben einen Alexander Bolschunow gesehen, der ja förmlich eingebrochen ist, spätestens ab der dritten Runde und mehr und mehr verloren hat, vor allem auch auf Amundsen. Und es sich so ein bisschen zeigt, vielleicht ist er bei aller Stärke doch noch nicht der Typ, der Tag ein, Tag aus Rennen dominieren kann.
Ja, also ich habe ein paar Videos bekommen. Das war eigentlich ganz lustig zum Ansehen, wie er wirklich von jeder Runde eigentlich langsamer geworden ist. Man hat irgendwie richtig gesehen, wie er schon irgendwie so ein bisschen gestorben ist. Finzi, was sagst du?
Ja, ich glaube, das zeigt einfach, dass er auch ein Mensch ist und dass er auch nicht jedes Rennen dominieren kann. Und ich fand das Ganze, wie gesagt, das war einfach schön, dass er es solche Leute gibt, die eigentlich alles laufen, alles gewinnen und niemals kaputt gehen. Und dann doch der Burgstall zwingt alle in die Knie. Und in der letzten Runde hat er das Ziellaufen ja wirklich sehr, sehr lange den Berg hoch. Da hat er, glaube ich, an dem Anstieg halt alleine, weiß nicht wie viele Sekunden verloren, aber da ging es dann auch für ihn sehr zäh.
Bevor wir nochmal kurz zu den Russen kommen, noch ganz kurz zu den Deutschen. Findest du, was sagst du zu den Deutschen? Ich finde, Friedrich Moch hat mich doch wieder beeindruckt.
Ja, auf jeden Fall. Er ist wirklich beherzt. Das Rennen Angang war ja anfangs gut dabei und hat es, glaube ich, eigentlich ganz gut durchzogen. Aber ja, das ist einfach ein knüppelharter Sport und das ist so ein starkes Teilnehmerfeld. Deswegen, ich fand es eine starke Leistung von ihm.
Auf jeden Fall. Peter Schlickenrieder meinte auch, nichts anderes kann der, wie sagt man, die Herangehensweise sein für einen so jungen Sportler. Von Anfang an hohes Tempo und vielleicht einfach von Anfang an die vermeintlich großen Athleten erstmal schocken mit ein paar starken Zwischenzeiten. Und das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Die Deutschen, also Dobler 23., Moch 24., Nott 26. und Bögl 28. Coco, wollen wir kurz bei Peter Schlickenrieder bleiben? Er hat nämlich wieder eine Idee.
Ja. Er würde nämlich gern eine Untergrenze für den Body Mass Index einführen und hat gesagt, bei einer gewissen Gewichtsgrenze würde ich einfach Athleten nicht mehr an den Start schicken. Wir haben ein paar sehr, sehr, sehr schlanke Athleten im Spiel. Ich meine, eine Tendenz zu erkennen. Was haltet ihr davon?
Also die Tendenz ist ja nur bei den Frauen. Also habe jetzt bei den Männern halt niemand gesehen, der unterernährt wirkt.
Ja, das meinte er auch noch dazu, dass er sich über die Erfolge der Schwedinnen gefreut hat. Fand ich auch ein bisschen merkwürdige Aussage. Über die Erfolge der Schwedinnen gefreut hat, weil die sehen anders aus. Die sind athletisch und durchtrainiert.
Okay, es macht jetzt für mich keinen Sinn, aber.
Meinst du keine Tendenz zu erkennen?
Ja, ich finde es bei den Damen finde ich schon auch echt krass im Distanzbereich, wenn man das sieht. Bei den Norwegern ist ja jetzt die Ingvild Flustags Östberg ist ja jetzt auch schon. Das ist jetzt seit 2 Jahren irgendwie kann sie nicht mehr genug essen, um das Trainingspensum wegzumstecken und nimmt immer mehr ab und verpackt es jetzt nicht mehr und darf auch nicht mehr an den Start gehen. Aber ja, wenn man sich die Therese Johaug anschaut oder die Frieda Karlsson, die sind schon wirklich extrem dünn. Aber sie haben, glaube ich, noch genug Energie. Also ich glaube, der Therese Johaug wird die Energie nie ausgehen.
Und was hältst du von einer Regel wie im Skispringen?
Das weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ich glaube, dass es halt einfach, es gibt halt verschiedene Typen. Wenn man so viel trainiert, wird es wahrscheinlich die Therese Johaug, die wird wahrscheinlich auch nicht, es wird sich wahrscheinlich schwer tun, zuzunehmen. Kann ich mir vorstellen. Die trainiert ja extrem viele Stunden. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wahrscheinlich. Und das. So viel kann man halt gar nicht essen. Irgendwann geht es halt nicht mehr.
Ja, und es wäre auch, also nehmen wir mal an, es käme so, wie Peter Schlickeri das für sich vorstellt, es wäre auch die erste oder die einzige populäre Ausdauersportart, die so eine Regel einführt. Also jetzt gehen wir mal in weiß ich nicht, in Sommerlaufdisziplinen, in den Radsport oder sonst wo. gibt es ja sowas auch nicht.
Ja, und macht keinen Sinn, meiner Meinung nach.
Aber wir haben noch eine Geschichte zum Thema Verbieten und damit sind wir wieder in Russland. Und vielleicht ein bisschen bei dir. Finzi, du hast gestern einen, oder warst schon vorgestern, ich komme total durcheinander bei dieser WM, einen Insta-Live gemacht mit der Sporthilfe zusammen und warst kurz mal weg, weil dein Handy dir verboten hat, weiterzumachen. Klassisches Social-Media-Limit. Kenn ich zu gut. Und in Russland würde man gerne Coco Instagram noch strenger limitieren für alle Athletinnen und Athleten.
Ja, die Präsidentin des russischen Skiverbandes, Jelena Welbe, hat gestern die Meinung geäußert, dass die WM fürs russische Team gescheitert sei und dass die Disziplin im Team verschärft werden solle und eine Lösung wäre zum Beispiel das Verbot von Mobiltelefon.
Aha.
Und dass sie das wohl in der Vergangenheit, ja, dass sie das wohl in der Vergangenheit schon mal gemacht haben und dass sie denkt, dass man doch darauf wieder zurückkommen müsse. Und dass zum Beispiel gerade Jewgeni Belov zu viel Zeit auf Instagram verbringt und dass man das doch wieder ändern müsse.
Okay, also ich glaube, ja. Ich glaube, dass die Norweger haben nicht weniger Instagram-Zeit.
Ja, der norwegische Cheftrainer hat sich nämlich dann auch geäußert und hat gesagt, wenn er sowas gesagt hätte, dann hätte er gleich von den Medien mal ein blaues Auge bekommen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da, also jetzt Blick von außen, dass da in Russland verschiedene Probleme vermengt werden miteinander. Nämlich zu Jewgeni Belov hat sie noch gesagt, er spricht mit allen, die mit ihm verbunden sind. Es wäre besser, wenn er mit seinen Teamkollegen sprechen würde. Aber da gibt es doch noch das Problem, dass sich diese zwei großen Trainingsgruppen in Russland gegenseitig nicht so ganz ausstehen können. War da nicht was?
Aber es gibt, glaube ich, sogar drei Trainingsgruppen.
Und Bolschunow, der, wer ist mit ihm gelaufen im Teamsprint?
Melnitschenko, Nikolai Bredwig.
Sowas, Bredwig. Dass er nicht auf den gewartet hat im Ziel und die sich auch nicht mehr gesehen haben. Und dann hieß es auch, ja, die sind halt aus zwei unterschiedlichen Trainingsgruppen. Die sind sich nicht so ganz grün. Ob es dann an Instagram liegt, weiß ich nicht. Wer hat bei euch im Team die höchste Instagram-Zeit?
Boah, die höchste, das ist schwierig.
Oder wer hängt am meisten am Handy, nach deinem Eindruck?
Es hängen, glaube ich, alle viel am Handy. Wirklich alle. Wer am allermeisten? Weiß nicht. Vielleicht der Manu Feist, aber er ist, glaube ich, einfach viel, weil er seine News halt immer, also wie Zeitung lesen in der Früh, halt schon am Handy begleitet hat. Das Handy schon zum Frühstück liegt nebendran und dann liest er halt in der irgendwelchen Zeitungen, aber kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, wir haben alle einen sehr, sehr hohen Handykonsum, zu viel.
Aber da gab es noch nie irgendwas von Trainerseite.
Nee, die sind nicht besser.
Okay.
Ich glaube, das ist schon was Menschliches in der aktuellen Zeit. Oder generell. Jeder, der sagt, er ist nicht handysüchtig, ja, ist für mich auch einfach, der lügt. Weil, also, ja, es ist traurig, aber es ist so.
Das ist aber auch ein Problem. Ja, ich merke auch, was so Social Media angeht und so, es ist auch ein Problem, je nachdem, was man macht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel, so wie ich, aus einer journalistischen Perspektive mit Wintersport und WintersportlerInnen beschäftigt, dann hat man ganz oft das Problem, dass viele von Finzis Artgenossen sich gar nicht mehr anders mitteilen als über Instagram und man kommt gar nicht drum rum, als sich deren Posts anzugucken.
Ja, also.
Ja, schlimm, oder?
Ganz schlimm.
Also ich glaube, bei uns ist, wir müssen es, glaube ich, fast alle eigentlich, oder es wird halt von den Sponsoren einfach verlangt und man, also, wir hatten es ja schon mal, ich bin eigentlich nicht so der, wo so unglaublich gerne jetzt alles von mir mitteilt und postet. Bin auch gerne mal einfach nur für mich und
drum hast du einen Podcast. Also, drum hast du einen Podcast, weil du dich nicht so gern mitteilst.
Nee, aber also, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Urlaub bin oder so, da muss ich jetzt niemanden, da schicke ich vielleicht die Familien-WhatsApp-Gruppe ein Bild oder irgendeinem Kumpel, aber jetzt nicht an alle Öffentlichkeit, das muss niemand wissen. Und ja, deswegen bin ich da jetzt auch nicht so der Freund von der Entwicklung, aber ich hänge schon genauso viel vor Instagram und schaue mir alles an, was die anderen posten und gehört halt einfach dazu mittlerweile.
Also um das Zitat von Jelena Welbe zu drehen. Heute posten, morgen laufen. Trifft's ja ganz gut. Wann gehst du heute ins Bett? Jetzt ist 7:45.
Heute? Puh. Morgen ist schon 10 Uhr Probedurchgang, glaube ich. Dann rechne ich immer so zurück. Dann mache ich um 8 Uhr Frühstück. Und oh, dann mal schauen, wann ich halt müde werde. Ich schlafe eigentlich meistens nicht so spät. Aber ich habe halt einen richtig kranken Mittagsschlaf gemacht. 1:15.
Oh, das ist nicht gut.
Ja, da habe ich auch nicht mehr gewusst, wo ich bin und wo oben oder unten ist. Aber geil war es trotzdem.
Das glaube ich. Das ist was, was ihr mir mal noch beibringen müsst. Das scheint so ein Sportding zu sein. Ich kann das nicht. Ja. Ich kann nicht mittags schlafen. Es führt zu nichts. Wenn ich dann einschlafe, dann schlafe ich gleich bis 4 oder so und dann ist der Tag im Arsch.
Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Ja, dann würde ich sagen, schau, dass du zeitig ins Bett kommst und viel Erfolg morgen. Lass mal von dir hören, wenn der Wettkampf durch ist.
Mach ich.
Ganz viel Glück.
Ja. Um die Frage noch zu beantworten, also ich glaube so, normalerweise schlafe ich so zwischen 10 und 11, eher so 10:30.
Apropos Fragen, Finzi, wir haben wieder Fragen für dich bekommen, die beantworten wir aber demnächst mal entspannt, wenn wir mehr Zeit haben. Vor allem würde ich sagen, war es das. Vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Ihr kennt den Senf am Ende, wenn es euch gefällt. Abonniert uns, bewertet uns, erzählt euren Freunden davon und schaut auf Instagram vorbei @she.happens.pod. Mir war es wieder ein Vergnügen. Schönen Abend, wir sind gespannt auf morgen.
Ciao.
Ciao.
Ciao.